Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Ja, wer sich diese Premiere entgehen lässt, ist selber schuld. Und dann haben wir auch noch einen Überraschungsgast eingeladen, denn anstatt Dirk ist mir zum heutigen BVB-Podcast der Jürgen zugeschaltet. Grüße nach Hagen.
Ja, Grüße zurück. Überraschung, Überraschung.
Ja, ist die Frage, ob die Überraschung jetzt gut oder schlecht ist. Ich finde sie natürlich super, weil mit Dirk Podcast ist natürlich Horror. Das kannst du gar nicht schneiden. Von daher, alles gut. Jürgen, du bist aus der...
Ich hatte vor einer Woche mit Dirk ein sehr nettes Gespräch. Also, alles gut.
Ja, da muss das wohl auf der persönlichen Ebene ein Problem geben. Ich spreche mit dem Dirk nochmal. Wir klären das und ich werde dich dann informieren. Ansonsten kannst du aber aus deinem Privaten jetzt nochmal berichten, dass du aus der Quarantäne befreit bist.
Ja, das ist so. Eine schwierige Zeit. Ich kann jetzt mich und werde mich nicht darüber beschweren, weil alle diejenigen, die unter einer Corona-Infektion leiden oder sonst in irgendwelchen schwierigen Situationen stecken, sicherlich deutliche schwierigere Momente hatten als ich, aber trotzdem ist es einfach blöd, wenn du 10 Tage nicht vor die Tür darfst und keine Leute treffen darfst, dich von der eigenen Familie distanzieren und isolieren musst. Das ist nicht schön. Das wünsche ich keinem. Umso wichtiger, dass wir diese Scheißseuche endlich hinter uns bringen.
Ja, hoffen wir nur das Beste und die Perspektive ist ja, was Impfen und so angeht, weil die Zahlen jetzt ja aktuell ziemlich bescheiden sind, aber da hoffen wir dann mal auf eine Besserung im Mai. Und entgegen meiner eigentlichen Planung, die ich mir hier aufgeschrieben habe, würden wir dann doch direkt mal beim Stichwort Quarantäne mit der aktuellsten Meldung anfangen und über das Quarantäne-Trainingslager sprechen, was die DFL vor ein paar Stunden rausgegeben hat. Wer es noch nicht gehört, gelesen oder sonst wie konsumiert hat, es gibt also so einen Zwei-Stufen-Plan der DFL. Ab dem 3. Mai gibt es eine Woche so eine Quasi-Quarantäne, also dass die Spieler nur von zu Hause zum Trainingsgelände und zum Stadion unterwegs sein sollen. Und ab dem Mittwoch vor dem vorletzten Spiel, das wäre also bei Dortmund gegen Mainz, also für die letzten 10-11 Tage der Saison, je nachdem ob Erstligist oder Zweitligist, gibt es dann ein Quarantäne-Trainingslager, das heißt nur Hotel, Trainingsgelände und zum jeweiligen Spielort. Wie bewertest du das? Ist, glaube ich, eine absolut richtige Entscheidung und kommt eigentlich schon fast zu spät.
Ja, genau, das wäre auch mein Ansatz gewesen, ne? Denn wenn man sich anschaut, was schon schief gegangen ist, Stichwort Hertha BSC, Stichwort Holstein Kiel, dann ist das, was da jetzt im Saisonfinale stattfindet, ja schon leicht verzerrt im Wettbewerb. Gleichwohl ist diese Maßnahme natürlich goldrichtig, wenn sie auch vielleicht schon hätte früher eingeräumt werden müssen. Ist natürlich Mist, wenn man hinten heraus in der Liga keinen Puffer hat. Vor einem Jahr war das relativ egal, weil die Europameisterschaft eh abgesagt war. Dann konnte man auch bis Ende Juni weiterkicken. Das wird in diesem Jahr nicht gehen, weil es Mitte Juni da schon losgeht mit der EM. So ist zumindest weiterhin der Plan. Auch wenn ich die Zuschauer in allen Stadien von, die sich Herr Zifferin wünschte, noch gar nicht mehr ausmalen mag. Aber wie gesagt, 22. Mai, dann muss irgendwann Schluss sein in der Bundesliga. Da gibt es auch keinen Puffer mehr, irgendwas nachzuholen. Dementsprechend groß und entscheidend wird sein, bis dahin alles durchzuziehen, durchzupauken. Für Teams wie Hertha oder Holstein ist es übel, glaube ich, dann. Oder wie es vergangenen Jahr für Dynamo Dresden war. Aber da regiert dann die DFL strikt durch. Und die Spieler müssen sich darauf einlassen, dass sie dann eben nochmal 2 Wochen lang oder 10 Tage lang abgesondert, abgeschottet sind. Ich glaube, das können sie, auch wenn ich weiß, dass natürlich bei denen auch diese Situation an den Kräften, an den Nerven und auch am Wohlsein nagt, natürlich, weil die natürlich auch im privaten Umfeld Menschen sind wie wir alle und dementsprechend damit Schwierigkeiten, Komplikationen und Umständen umgehen müssen. Wenn es gut läuft, dann ist Mitte Mai Schluss mit der Saison. Für manche geht es dann tatsächlich aber auch bald weiter zur Nationalmannschaft und dann in einen ähnlichen Zustand. Also da sind sie nicht zu beneiden, aber es gibt, wenn man diesen Spielplan durchpauken will, keinen anderen Weg.
ja, ich werfe jetzt mal das Wort alternativlos in die Runde. Und ja, wie das dann wirklich ist, falls jetzt wirklich noch irgendwelche anderen Fälle auftreten und noch eine Bundesliga-Mannschaft in Quarantäne geht, ja, wie man das dann lösen will, ist dann die große Gretchenfrage, ne? Also eigentlich hast du keine Zeit, aber ja, die Saison muss ja dann irgendwie zu einem regulären Ende geführt werden, ne? Ich meine, zweite Liga sind wahrscheinlich jetzt nicht so viel Nationalspieler betroffen, die bei der EM aktiv sind, aber es wird ja trotzdem irgendwie verzerrt oder würde verzerrt.
Das wird es auf jeden Fall. Ich finde es allein auch schon für Holstein jetzt beispielsweise Gegner im DFB-Pokal für den BVB verzerren, denn die haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit so viele Spiele und kommen aus der Quarantäne, wo sie natürlich auch nur eingeschränkt sich vorbereiten können, rein physisch, sportlich, fitnesstechnisch auf diesen Monsterblock, den sie da vor sich haben. Das ist schon unglücklich auf jeden Fall. Der BVB kann froh sein, dass er bislang vergleichsweise unbeschadet durch diese Zeit gekommen ist. Es gab ja die Fälle von Renier und Akanji bei ihren Nationalmannschaften, so ein bisschen in Richtung fahrlässig, war eigentlich nur der Fall von Emre Can. Und habe ich noch einen vergessen? Es gab doch noch einen vierten, oder?
Den hättest du dann exklusiv für dich, glaube ich.
Waren es nur diese drei tatsächlich? Ja, also gut, ne? Zwei, für die man wenig kann und einer, der ein bisschen fahrlässig war. Aber es scheint in Dortmund gut zu funktionieren. Gut für Sebastian Kehl auch, der in der Kommission Fußball sitzt bei diesem und in diese ganzen Prozesse involviert ist. Ich habe ihn danach gefragt und er sagte, ja, wir sind natürlich vorbereitet und wussten ja, was da auf uns zukommt. Allerdings geht es erst am 3. Mai los. Dementsprechend steht bis dahin noch mindestens zwei wichtige Spiele an für den BVB und das andere kann dann im Hintergrund vorbereitet werden. Das wird laufen, aber die Dortmunder haben ja auch dann noch ein oder wahrscheinlich sogar oder im besten Fall zwei Spiele mehr als die anderen Bundesligisten, nämlich ein Halbfinale und ein Finale im DFB-Pokal.
Ja, das hoffen wir mal und voraussichtlich dann natürlich im Larivé die Quarantäne, aber da können wir ja dann, wenn es soweit ist, auch nochmal drüber sprechen. Kommen wir zum aktuellen Sportlichen. 2:0 gegen Union Berlin, klassischer Arbeitssieg. Die Lage rund um Platz 4 hat sich nicht verändert, dadurch, dass Frankfurt und Wolfsburg auch gewonnen haben. Der BVB steht also vor einem Finale in Wolfsburg.
Ja, so ist es. Soll ich erst was über das Spiel gegen Union sagen oder erst was zum Finale gegen Wolfsburg? Was ist dir lieber,
Jürgen, Florian? Du bist so eloquent, du wirst es miteinander verbinden können.
Ah, gut. Der BVB hatte bislang in dieser Woche zwei zentrale Aufgaben, 3 Punkte gegen Bremen und 3 Punkte gegen Union und im Zweifel sogar egal wie. Gegen Werder gab es starke Phasen und auch schwächere. Gegen Union würde ich sogar sagen, ja, es war ein Arbeitssieg, aber es war auch ein erarbeiteter Sieg, also ganz, ganz positiv konnotiert, denn die Mannschaft hat wenig zugelassen, zweimal Alu-Glück gehabt, na klar, aber ansonsten waren es 5 Torschüsse von Union, glaube ich. Also die haben jetzt nicht wirklich sich viele Gelegenheiten herausspielen können. Der BVB hat so wenig zugelassen und gut gearbeitet. Und es waren, glaube ich, 21 eigene Torschüsse und 10 davon sogar aufs Tor. Also viel dominanter und eindeutiger kann man ein Spiel eigentlich gar nicht, was dann auch die das Herausspielen von Torchancen angeht, gestalten. Dass es dann erst in der 88. Minute das 2:0 gibt und man noch ein bisschen zittern und hoffen und bangen musste. Lag am Spielverlauf. Aber ein früheres 2:0, dann hätte auch keiner diesen Sieg hinterfragt. Und der geht natürlich auch voll auf in Ordnung. Und ist damit, jetzt spanne ich diesen Bogen, rhetorisch gewandt und eloquent verwandelt, hat der BVB sich dieses Endspiel in Wolfsburg dann auch verdient und erarbeitet. Edin Terzic hat gesagt, nach dem Spiel gegen Frankfurt, als wir gesagt haben, ist noch alles drin und wir werden kämpfen, wurden wir belächelt. Jetzt ist die Chance tatsächlich da. Sie ist nicht riesengroß. 4 Punkte auf Frankfurt, 5 auf Wolfsburg. Muss man erstmal aufholen bei den wenigen noch ausstehenden Spielen, aber es ist möglich. Und der BVB muss jedes Spiel gewinnen. Jedes Spiel ist quasi ein Endspiel. Punkte liegen lassen kann er sich überhaupt nicht mehr erlauben. Das haben die Borussen schon zu oft gemacht in dieser Saison. Und jetzt geht's also nach Wolfsburg, die eine richtig starke Saison spielen, die heimstark sind. Vielleicht gerade nicht ihre allerbeste Phase hatten. Sie waren schon mal konstanter und vor allem auch in der Defensive viel robuster und stabiler. Aber grundsätzlich gut. Und da muss der BVB liefern. Bremen musste man schlagen. Union war schon schwieriger als Aufgabe. Auswärts in Wolfsburg kommt jetzt nochmal eine Stufe drauf.
Ja, aber wenn ich mich richtig zurückerinnere, zumindest die vergangenen Spiele in Wolfsburg waren eigentlich grundsätzlich erfolgreich. Also ich könnte mich jetzt, zumindest was die jüngere Vergangenheit angeht, nicht an einen Nichtsieg erinnern, oder?
Ich glaube, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, seit 2015 nur Auswärtssiege. Ja,
also die.
Also quasi gesetzt.
Ja, also die Serie könnte man durchaus fortsetzen. Und weil es gerade thematisch passt, werfe ich die erste Hörerfrage von Jonas schon mal mit ein. Ist das Spiel gegen Wolfsburg das perspektivisch wichtigste Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte? Das ist natürlich jetzt hochgegriffen, aber kann man so sehen, oder?
Ja, ich habe eben mit Sebastian Kehl darüber gesprochen, ob man das, ob das zu gespitzt wäre, ob man das zu hoch stilisieren würde, wenn man sagt, da geht es jetzt tatsächlich um alles und es ist ein Endspiel. Aber es ist tatsächlich so. Aber das Spiel danach irgendwie gegen Mainz ist nicht weniger ein Endspiel und ein Halbfinale im DFB-Pokal ist nicht weniger wichtig. Es gibt tatsächlich einfach nur noch, der BVB hat sich in diese Lage selber gebracht, nur noch eminent wichtige Spiele. Und in Wolfsburg zu gewinnen und sich die Chance auf die Qualifikation für die Champions League zu erhalten und sie dann vielleicht noch auch zu erspielen und sich da oben hin zu manövrieren in die Bundesliga-Tabelle, wäre natürlich großartig. Was ich dem BVB, ja, wie soll ich es formulieren?
Sag es einfach.
Ich sag es einfach. Ja, verflixt nochmal, du musst da gewinnen und das ist total entscheidend. Na klar kann man sich das schön rechnen, ob man in der Europa League dann mal andere Gegner hat und wenn es gut läuft und das Stadion voll ist und man weit kommt, dann irgendwie 30 oder 40 Millionen nur weniger verdient als in der Champions League, aber verflixt noch eins, Borussia Dortmund gehört in die Champions League, will da auch hin. Mit 10 Saisonniederlagen hat die Mannschaft es eigentlich ja schon verdaddelt und darf sich auch bei niemandem beschweren, wenn es nicht klappt, aber die Möglichkeit ist noch da und also ran da.
Ein flammendes Plädoyer deinerseits. Andererseits muss man jetzt aus neutraler Sicht aber sagen, dass auch Wolfsburg und auch gerade Frankfurt sich die Qualifikation für die Champions League auch absolut verdient hätten nach dieser Saison. Ich glaube, das ist auch nicht so hochgegriffen.
Wolfsburg spielt eine tolle Saison. Wenn man sich erinnert, wie das da losging, haben sie die Quali für die Europa League da verbockt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Auf jeden Fall gegen einen krassen Außenseiter ausgeschieden da, in den Playoffs, glaube ich. Und dann irgendwie noch das Theater im Herbst mit Glasner, der gesagt hat, oh, die Spieler, die ich hier dazu bekommen habe, die wollte ich eigentlich alle gar nicht haben. Liebe Grüße an Maximilian Philipp.
Der Flick-Effekt.
Das, ja, genau. Da dachte man schon, okay, nächste Woche ist er weg. Aber das Gegenteil ist passiert. Die Mannschaft spielt unglaublich diszipliniert, auch durchaus attraktiv, aggressiv, leidenschaftlich, konsequent, physisch robust, aber auch technisch einigermaßen anspruchsvoll, wirklich guten Fußball und hat über Wochen quasi die Formtabelle vor allem bei den wenigen Gegentoren auch angeführt, also wirklich schwer zu bezwingen. Das hat sich jetzt in den letzten 2-3 Partien ein bisschen gedreht und gewandelt. Aber absolut verdient und Kompliment und Hochachtung vor dem, was da gelaufen ist. Wir haben Wolfsburg in den vergangenen Jahren auch mit einer qualitativ ähnlich gut besetzten Mannschaft, würde ich sagen, am Schluss in der Relegation oder gegen die Relegation kämpfen spielen sehen. Kompliment an den Trainer und an das Umfeld da. Richtig gut. Und Frankfurt, klar, ne? Also die spielen natürlich deutlich über ihren Erwartungen und vielleicht auch über fast ein Stück weit über ihren Möglichkeiten. Aber sie tun es halt und sie tun es nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Mal in den letzten 4-5 Jahren und verdienen auch dafür alle Hochachtung. Der BVB wiederum unter seinen Möglichkeiten überhaupt nicht konstant, hat aber jetzt auch nicht viel Punkte weniger eingefahren. Ich müsste mal nachschauen und verspreche es hiermit an dieser Stelle. Ich werde die Daten raussuchen, wie viele Punkte für Platz 4 in den vergangenen 10 Jahren in der Bundesliga gereicht haben. Ich glaube, dass in dieser Saison da man eher am unteren Limit ist.
Ja, wollte ich gerade noch sagen. Also spricht jetzt nicht unbedingt für die Qualität der Liga in dieser Saison, dass es so aussieht, wie es aussieht. Aber ja, wie gesagt, Endspiel. Und ich glaube, man kann es auf den Faktor runterbrechen, dass wenn der BVB in Wolfsburg nicht gewinnt, dass es dann wahrscheinlich mit der Champions League nichts wird. Kommen wir nochmal zum großen Aufregerthema dieser Woche. Die Super League von in der Nacht, glaube ich, von Sonntag auf Montag ins Leben gerufen und Dienstagabend dann leider als Rohrkrepierer im Nichts gelandet. Wie hast du es wahrgenommen? Also kann man ja auch nur noch mit dem Kopf schütteln.
Das war spektakulär, ne? Und für uns als Journalisten, aber auch als Fußballfans natürlich spannende Stunden, denn es änderte sich ja auch ganz viel im Minuten- oder Stundentakt. Als ich das aufploppen sah, am Sonntag war das ja wohl, habe ich zuerst den Reflex gehabt, dass diese übliche Drohkulisse, dieses Säbelnrasseln sei, was immer rund um Champions League-Reformen gerade von den Großclubs aus Südeuropa gerne veranstaltet wurde, um eben ihre Interessen durchzusetzen. Und die Reform der UEFA Champions League ist ja schon extrem in die Richtung der internationalen Großclubs gebürstet und gedreht, mit einer Hintertür für Mannschaften, die sich nicht über die Liga qualifizieren und mehr Einnahmen, mehr Spielen etc. Und dachte dann, okay, also das ist aber auch eigentlich beschlossen, dass, also schon abgesegnet quasi, dass das jetzt so kommen wird, und habe gedacht, was wollen die denn da noch jetzt irgendwie groß Alarm schlagen? Und dann kamen diese Super League-Pläne auf den Tisch und es wurde deutlich konkreter, als das in den letzten Jahren immer der Fall war. Ja, ist schon geschluckt. Und ich glaube, die Ernsthaftigkeit des Vorhabens war groß. Die Unfähigkeit, dieses Projekt aber auch ins Leben zu rufen und auch mit Leben zu füllen, die war längst genauso groß. Also was für ein inkompetenter Haufen sich da zusammengefunden hat und ohne nachzudenken da was in die Welt posaunt und daher sogar vielleicht auch sogar Milliarden Finanzspritzen für bekommen hätte. Das ist schon absurd. Also Fußball und das Fußballgeschäft sind nun wirklich nicht auf allen Ebenen professionell. Das muss man leider auch so ganz deutlich sagen.
Ja, die Vorgehensweise der Kollegen da, Juventus Turin und Co., die ja da federführend sind, und Real Madrid, da hätte man sich dann schon erwartet, dass das juristisch irgendwie ein bisschen sauberer abgeklärt ist und auch die Finanzen durchgeplant sind. Aber das war ja auch irgendwie nur so halbgar. Also das war wirklich ja, ziemlich peinlicher Auftritt, muss man sagen. Was glaubst du, was hat das so für Folgen? Das befeuert ja im Prinzip noch so die ganze Wahrnehmung der Bundesliga oder des europäischen Fußballs dann auch während dieser Corona-Zeit. Und am Anfang wurde Demut gepredigt und mittlerweile geht es dann doch wieder ganz klar in die andere bzw. falsche Richtung.
Ja, ich sehe, also das hat natürlich viele, viele Facetten, weil es natürlich eine epochale Entwicklung gewesen wäre quasi, ne? Dann eine Zeitenwende im Fußball, die es jetzt dann doch nicht gibt, die vielleicht aber auch nur aufgeschoben ist. Das ist der erste Punkt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die einen nächsten Vorstoß wagen werden. Der zweite Punkt, der vielen Fußballfans aber zum Glück und vielen Journalisten auch aufgefallen ist, dass dadurch natürlich die Diskussion über diese Champions League-Reform, die man alles andere als gutheißen muss oder darf, natürlich in den Hintergrund gerückt ist, ne? Von wegen, die Super League wäre noch schlimmer gewesen, dann schlucken wir die Kröte wenigstens der Champions League-Reform.
Fast schon romantisch.
So wie es Hans-Joachim Watzke ja auch gesagt hat, so, ne? Und ich muss dann im Zweifel dieser Champions League-Reform zustimmen und diesem Schweizer Modell, um wenigstens zu verhindern, dass es diese Super League gibt, ja? Das ist dann aber auch nur der Teufel und der Beelzebub und das kleinere Übel, aber immer noch ein Übel. Das ist auf jeden Fall so. Was deutlich geworden ist und was mich beeindruckt hat und was mir gefallen hat, ist, wie die Fans auf die Barrikaden gegangen sind, umgehend, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, ganz massiv, und da für ihren Fußball gekämpft haben, fand ich großartig, und das hat ja direkt Gehör gefunden. In England haben sich auch viele Spieler getraut, sich öffentlich dagegen zu äußern. Das hat mir in Deutschland ein bisschen gefehlt. Und was ich auch bemerkenswert finde, dass vor allem die Engländer gestern noch ein Interview der BBC gegeben, plötzlich nach Deutschland gucken und sich anschauen, was ist dieses 50+1? Was bedeutet das? Da kann nicht irgendein Amerikaner oder so ein Oligarch sagen, was passiert. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ach so, und der Club gehört auch irgendwie, da bestimmen die Fans auch mit und die Mitglieder. Ist ja eigentlich ein interessantes Konstrukt. Da könnte so ein Scheiß ja gar nicht passieren. Ja? Richtig. Richtig. Also das Interesse oder das Aufmerken darüber, wie Fußball in Deutschland läuft, dass hier nachhaltig gewirtschaftet wird, dass das Thema Financial Fair Play mehr ist als ein Trostpflaster oder mehr ist als ein, wie sagt man, ein Schutz.
Hohle Phrase.
Ein Schutz? Ach, ein mehr ist als eine hohle Phrase. Das wird schon jetzt deutlich wahrgenommen und deutlich anders wahrgenommen. Und wenn man sich die Finanzstrukturen und die aktuellen Lagen anguckt, dann sieht man natürlich Real Madrid hochverschuldet, FC Barcelona hochverschuldet, Atletico Madrid hochverschuldet, Juventus Turin hochverschuldet, die Mailänder Clubs in Investorenhand und irgendwie komplett durch den Wind, Manchester United hochverschuldet, jetzt ohne ihren CEO bald, die Fenway Sports Group in Liverpool irgendwie arg kritisiert, steht irgendwie gar nicht da richtig dazu, ist ja Stan Kroenke und Arsenal, alles durcheinander, und die Premier League sieht auch, dass sie in den vergangenen Jahren, trotz des großen sportlichen Erfolgs, den sie ja hat und hatte, nicht alles richtig gemacht hat und dass mehr Einnahmen durch Vermarktung, mehr Einnahmen durch Sponsoring, mehr Einnahmen durch Pay-TV zwar dazu geführt haben, dass mehr Geld im System war, dass dieses Geld aber auch mit Karacho verbrannt worden ist und in riesigen Strohfeuern, wenn man sich anschaut, was da für Millionen und Milliarden verbrannt worden sind, dann kann man ja nur mit dem Kopf schütteln. Und dass quasi diese Super League für diese Clubs auch nur der Ausweg gewesen wäre, um irgendwie aus ihrer finanziellen Klemme rauszukommen, dann gehen da vielleicht manchen Leuten die Augen auf. Von daher will ich als immer positiv denkender Mensch nicht ausschließen, dass es vielleicht dem einen oder anderen die Augen geöffnet hat und dass beispielsweise Bayern München und Borussia Dortmund sich, ja, ich will nicht sagen von Anfang an, aber sich doch im Laufe der Pläne, wie sie sich entwickelten, immer deutlicher und zum Schluss auch ganz entschieden dagegen positioniert haben, hat ihnen viel Respekt eingebracht, sowohl Karl-Heinz Rummenigge als auch Hans-Joachim Watzke als Clubchefs jeweils, haben da ordentlich mich Meriten verdient und Anerkennung gewonnen. Und das, glaube ich, international, aber auch im eigenen Haus und bei den eigenen Fans. Man konnte sich nicht zu jedem Zeitpunkt sicher sein, ob aufgrund des Hintergrundes mit der Corona-Krise, wirtschaftlichen Problemen etc. diese Verlockung des Geldes und dieser Zwang quasi bei den Größten mitzumachen nicht doch irgendwann so groß ist, dass man da tatsächlich vielleicht doch nochmal drüber nachdenkt, einzuknicken. Nein, haben sie nicht gemacht und ich finde es großartig. Der Fußball hat sicherlich durch diese Super League-Pläne noch mal mehr Menschen vergrault, die schon im letzten Jahr mit den Geisterspielen und drumherum, was da passiert ist, an Zuspruch, an Fans, an Freunden verloren hat. Noch mal ein paar mehr Leute verschreckt, glaube ich. Aber den allerschlimmsten Schritt haben sie zum Glück nicht getan.
Ja, ich würde den Ball noch mal aufnehmen wollen. Stichwort BVB. Wenn diese Super League-Geschichte jetzt doch nicht so schnell eingestampft worden wäre, wäre es denn für den BVB dann wirklich so leicht gewesen zu sagen, nee, ist nicht mit unseren Wertevorstellungen des Fußballs vereinbar und verteilt ihr mal die Milliarden unter euch, wir machen so weiter wie bisher, Stichwort börsennotiert, Aktionäre?
Ja, schwierig. Es ist eine schwierige Konstellation, denn natürlich bist du als börsennotiertes Unternehmen auch dazu verpflichtet, sportliche Sekunde, ich muss mal eben hier ausschalten.
Mach mal.
Borussia Dortmund ist natürlich verpflichtet, seinen wirtschaftlichen Zwängen, und das gehört natürlich auch dazu, ein solides Unternehmen zu sein, das sportlich erfolgreich ist, aber auch wirtschaftlich, das seinen Aktionären stabile Aktienkurse und Rendite bieten kann und eine solide Anlage ist. Und in Zeiten, wo man 75 bis 80 Millionen Euro Umsatz verliert, beziehungsweise 85 bis Millionen Euro Verlust macht nach einer Saison und einem Geschäftsjahr, in dem man schon 45 Millionen Euro Verlust gemacht hat, und dann ein Angebot über 230 Millionen Euro allein für die Eintrittskarte quasi abzulehnen, ist natürlich wirtschaftlich schwer darstellbar, wenn man den sportlichen Faktor außen vor lässt, wenn man die Werte des Clubs außen vor lässt, wenn man den Fußballethos außen vor lässt, dann fragt man sich natürlich, wieso denn nicht? Und so geht es ja den US-amerikanischen und den Golf-Investoren, die Fußballclubs in England und in anderen Ländern besitzen. Genauso, denn die haben ja mit Fußball nichts am Hut, sondern ein Investor will immer Geld machen. Und so muss es Borussia Dortmund zum Teil zumindest auch. Aber dank der Lobbyarbeit, die geleistet worden ist, ist auch allen Investoren, allen Anteilseignern bei Borussia Dortmund klar, dass die Werte des Clubs in der Region, in der Stadt verwurzelt zu sein, von den Menschen vor Ort aufgebaut worden zu sein und eben für die Menschen vor Ort auch da zu sein und viele Freunde zu haben, weil man eben noch für vergleichsweise bodenständige Werte steht, das nicht aufs Spiel zu setzen, sondern eben als Markenkern auch zu begreifen, den man nicht verwässern darf, das ist gelungen und das ist auch ein wichtiges Teilstück dieses Ganzen. Und ich bin mir sicher, nachdem die Telefonnummern in Dortmund von den Vortreibern dieser Super League zuletzt nicht mehr gewählt worden sind, weil eh klar war, nee, die haben da keinen Bock drauf und die können ich da jetzt nicht für gewinnen, hat es dann, als diese Pläne heißer wurden, aber auch Telefonate in andere Richtungen gegeben. Und ich glaube, die Bayern und der BVB haben mit ihren Anteil auch, glaube ich, dafür geleistet, dass die Engländer dann nach und nach eingeknickt sind und haben ja vielleicht manch einem die Augen geöffnet oder zumindest ein bisschen in die Richtung, in die manch einer gefallen ist, dann noch ein bisschen hinterhergeschoben und geschubst und dass der BVB sich dann hinstellen konnte und sagte, wir wollten niemals teilnehmen, auf keinen Fall. Kann man nicht abstreiten, denn das kann man, müsste man ja das Gegenteil beweisen können, dass dann aber relativ schnell klar war, dass das implodiert, hat, glaube ich, in Dortmund manch einem gut gefallen, denn dann hat sich dieser Zwang, sich entscheiden zu müssen oder irgendwas, irgendwelche Hintertürchen offen halten zu müssen, dann auch schnell erledigt gehabt.
Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt, oder du hast jetzt den inneren Konflikt ganz gut rausgearbeitet. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sind da trotzdem guter Hoffnung, dass es erstmal normal weitergeht. Und ich leite jetzt über zu den Hörerfragen. Die erste kommt von Bernd Stromberg. Ich glaube, es ist nicht das Original, aber wir grüßen ihn trotzdem. Schön, dass auch er...
Oh, ich mag den.
Schön,
den mag ich.
Schön, dass auch er unser Premium-Produkt sich wöchentlich anhört. Haaland-Wechselverbot. Wie sehr in Stein gemeißelt ist das? Michael Zorc hat ja gestern bei Sky auch nochmal betont, es gäbe kein Szenario, auch wenn der BVB sich nicht für die Champions League qualifizieren würde, dass Erling Haaland in diesem Sommer wechseln würde. Wie siehst du es?
Ja, wer wäre ich, Michael Zorc zu widersprechen, der nun mit 25 Jahren fast Geschäftserfahrung als Manager genau weiß, wie der Hase läuft. Borussia Dortmund hat dem Team Haaland klar mitgeteilt, es gibt keine Möglichkeit, aus dem Vertrag im Sommer rauszukommen. Wir geben ihn nicht ab und sei es noch ein noch so unmoralisches Angebot, wir geben ihn nicht ab. Punkt. Das glaubt natürlich das Team Haaland im Zweifel nicht. Das wird einen Typen wie Mino Raiola auch nicht aufhalten, weiter zu trommeln. Das wird auch die englischen und spanischen Großclubs nicht davon abhalten, weiter entsprechende Gedankenspiele voranzutreiben und erst recht nicht die Boulevardpressen aus beiden Ländern da regelmäßig die Sau wieder durchs Dorf zu treiben. Aber ich habe keinen Grund, Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, da nicht zu vertrauen. Wenn sie sagen, er bleibt, Punkt, hundertprozentig, dann ist es eine klare Ansage, für die man denen auch Respekt zollen muss, finde ich. Das muss man sich erstmal trauen, weil man ja nicht weiß, was dann noch an Angeboten kommt und ob der BVB dann vielleicht nur in die Europa League kommt und was noch für Schwierigkeiten auftauchen aufgrund der Corona-Krise. Ja, klare Ansage, das hilft. Das macht den BVB zum stärkeren Verein in der Außenwahrnehmung. Das sorgt auch für klare Ansagen nach innen und jeder weiß, woran er ist. Das hat in den vergangenen Jahren nicht immer so gut geklappt. Vor einem Jahr bei Jadon Sancho war es klar, entweder bis dahin ein Angebot oder du bleibst. Und so ist es dann gewesen. Bei Aubameyang war es vor 3 oder 4 Jahren genauso. Ne? Entweder du kommst jetzt irgendwie bis Anfang dann und dann mit einem Angebot oder du bleibst. Hat dann auch geklappt, allerdings damals nur bis zum Winter. Aber es hat auch andere Fälle gegeben und der BVB musste einfach ja da mal die Hacken zusammenschlagen, die Brust rausstrecken und zu sagen, nee, wir verkaufen nicht um jeden Preis und wir verkaufen auch nicht jeden Spieler, den irgendjemand anders haben will. Wir sind Borussia Dortmund, wir müssen es auch nicht kleiner machen, als wir sind. Das war fällig, das Zeichen, finde ich, aber es ist auch ein Zeichen von Qualität und Stärke und auch von Weitsicht in der Planung. Es wird immer wieder vorkommen, dass der BVB Spieler abgibt, die wichtig sind, die gut sind. In diesem Sommer vielleicht Jadon Sancho und im nächsten Sommer vielleicht Erling Haaland, aber es werden auch immer wieder neue dazukommen. Dass der BVB Teil dieses Rattenrennens ist und da auch selber ganz gut mitmischt, ist ja nicht neu und dass es Spieler gibt, die dann so gut werden, dass eben ein Club aus den Top 12 in Europa nicht mehr gut genug ist, sondern sie in die Top 3 oder Top 5 wollen, kann sein. Oder woanders mehr Geld zu verdienen ist, kann auch sein. Wichtig ist, dass Borussia Dortmund dabei am Ende gut aussieht und ich finde, so ein klares Wechselverbot für Haaland ist ein gutes Zeichen, dass deswegen die ganzen Gerüchte nicht abreißen werden, lieber Florian. Wissen wir auch. Wir sind noch lange bis zum Ende der Transferperiode.
Ich wollte gerade sagen, also das wird uns auf jeden Fall in den kommenden Wochen und Monaten noch beschäftigen. Davon gehe ich auch aus. Und mal in die Zukunft geblickt, könnte ja so nach der Entwicklung der vergangenen Wochen auch Jude Bellingham dann schnell in diese Kategorie kommen, ne? Dass viele Vereine an ihm interessiert sind. Hat ja seinen Marktwert jetzt ja auch fast explodiert.
Ja, ist natürlich ein absoluter Shootingstar und wird in England natürlich ganz besonders beäugt auch, ne? Wie ist der uns schon wieder durch die Lappen gegangen und jetzt als Nationalspieler mit 17, die Engländer haben natürlich vor allem auch die Champions League Spiele gegen City wahrgenommen und gesehen und ja, kam auch aus dem Staunen nicht heraus. Na klar, der wird jetzt als nächster gehandelt und da gibt's jetzt schon die ersten Gerüchte, welcher Club denn und wie viel und so weiter. Nein, also Haaland wird bleiben, Bellingham wird bleiben, Sancho vermutlich gehen. Und damit wäre dann die größten Transfers, glaube ich, auch schon besprochen. Welche weiteren es gibt im Sommer, ist schwer abzusehen, weil ich auch mir ziemlich sicher bin, dass das Transferfenster oder die Aktivitäten so richtig erst Fahrt aufnehmen während und nach der Europameisterschaft. Also relativ spät. Und dementsprechend kann man da gar nicht so genau prognostizieren. Der BVB hat sicherlich ein paar Kandidaten auf der ominösen Könnten-wir-abgeben-Liste. Ob man die alle los wird und zu einem angemessenen Kurs, ist natürlich in diesen Zeiten besonders fraglich und schwierig.
Ja, und es gibt ja auch noch eine Reihe an Leihspielern, die man dann auch gegebenenfalls auch erstmal verkaufen muss, die zumindest das Gehaltsgefüge ja doch durchaus belasten, wie zum Beispiel Marius Wolf, der, glaube ich, einen ganz guten Vertrag hat. Aber wer weiß, also gerade die Außenverteidigerpositionen sind ja aus meiner Sicht so das größte Problem im Hinblick auf die nächste Saison. Wolf macht zumindest in Köln ganz ordentlich. Keine Ahnung, vielleicht wird er auch wieder nächstes Jahr beim BVB spielen, je nachdem. Also das kann man, glaube ich, aktuell noch schwer prognostizieren, wie du es gesagt hast. Nächste Frage von Slivo 1909. Er behauptet, Haaland ist kein richtiger Elfmeterschütze. Er haut einfach nur drauf und hofft, dass der Keeper in die andere Ecke springt. Das kann man doch, siehe Lewandowski und Kruse, trainieren. Und er meint, Reus, Guerrero oder Sancho sollten wegen ihrer besseren Technik bei den kommenden Elfmetern antreten.
Ja, finde ich super. Da kann ich mich komplett anschließen. Erling versucht es tatsächlich einfach nur mit Gewalt flach links oder flach rechts oder in die Mitte oder sonst wie. Da muss der Torwart schon richtig hinspringen, wie am Mittwoch gegen Union oder wie gegen Sevilla. Aber ich glaube, da ist er relativ leicht zu lesen und relativ ausrechenbar. Deswegen hätte ich ihn auch nicht wieder antreten lassen, aber jetzt hat er ja gegen Bremen getroffen und dementsprechend und Stürmer und braucht seine Tore, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, dass Jadon Sancho mit Abstand der sicherste und beste Elfmeterschütze ist, den der BVB hat, denn er hat A, die Technik und er hat die Coolness und auch ist auch frei von Hektik und sehr klar bei dem, wenn er dann antritt. Ja, der war allerdings gestern noch gar nicht auf dem Platz, als das zustande kam. Den hätte ich aber schon gern als ersten Schützen da, ja.
Präzision vor Härte, kann ich da nur sagen. Und wenn ich die Statistik noch richtig im Kopf habe, die ich heute Morgen mir durchgelesen habe zum Union-Spiel, 4 der vergangenen 6 Elfmeter hat der BVB verschossen, zumindest 2, ich glaube in Bremen und eben gegen Union sind dann zumindest im Nachschuss noch eingegangen. Also an der Quote kann man auf jeden Fall deutlich arbeiten.
Plus das im Sevilla-Spiel, ne, als Erling den ersten nicht versenkt hat, dann aber eine zweite Chance bekommen hat und der ja auch nur noch so gerade reingerutscht ist. Ne? Also das war ja auch nur wirklich nicht souverän.
Ja, also da kann man schon eine rote Linie erkennen. Also es ist kein Zufall mehr oder Pech. Das hat dann schon ein bisschen was mit Können und Vermögen zu tun.
Ich hätte da noch einen Tipp.
Ja.
Kann man nicht Michael Zorc dafür einwechseln nochmal kurz? Der hatte doch eine richtig gute Quote und hat sie doch fast alle versenkt.
Für einen Elfmeter sollte es noch reichen und im Sondertrikot, da kommen ja alte Gefühle auf, ne?
Richtig, ja, 90er-Trikot, Michael Zorc einwechseln.
Ja, du hast die Nummer ja.
Haare nach hinten, ja klar.
Ruf ihn nochmal an und stell ihm das Projekt mal vor. Ich denke, er wird dir virtuell um den Hals fallen.
Ich frage ihn mal, ob er noch einen aktiven Spielerpass hat.
Gut, müssen wir dann bei der nächsten Folge aufklären. Die übrigens, kann ich jetzt schon mal ankündigen, mit unserem abtrünnigen Tobias stattfinden wird. Er gibt sich nochmal die Ehre, hat er versprochen. Also nächste Woche, der Tobi, kurz vor seinem offiziellen Abschied am 1. Mai, verlässt er uns ja offiziell, ist jetzt gerade noch im Resturlaub und feiert seine freien Tage ab. Also der wird dann nächste Woche nochmal einige raushauen, so wie ich ihn kenne. Also hat er nochmal die Möglichkeit, den Komplettabriss zu machen.
Das erwarte ich auch, aber ich werde mir natürlich auch einen Fake-Account bei Twitter anlegen und ein paar Interna da reinspielen, dass man ihn ein bisschen kompromittieren kann. Das wäre doch in Ordnung.
Der Cursor ist, glaube ich, noch frei als Name, Jürgen. Den solltest du dir definitiv noch sichern.
Meinst du, das wäre nicht auffällig?
Nein, absolut nicht. Nächste Hörerfrage. Chris P. sagt oder bemängelt, erstmal ist er froh über den Sieg gegen Union, fragt dann aber auch, warum gibt es dennoch Phasen, wo die Spieler aus 3 Metern Pässe in den Fuß des Gegners spielen? Da fällt mir spontan Emre Can ein. Julian Brandt kann das auch hervorragend. Ja, und dass aus solchen Situationen dann zwangsläufig dann Konter und womöglich sogar Gegentore entstehen. Woran liegt's, Jürgen?
Ja, in diesen Fällen an unterschiedlichen Dingen bei Emre Can. Häufig daran, dass er Sachen zu schnörkelig und zu kompliziert und zu fein machen will, anstatt die einfachen Dinge mal vernünftig zu machen. Er hatte eine starke Phase Anfang des Jahres. Jetzt in den letzten Wochen merkt man, finde ich, auch ein bisschen, dass er ein bisschen überspielt ist und mal eigentlich ein bisschen Pause bräuchte. Wenn dann so ein Unterzieher mit dem Fuß, mit der Sohle am eigenen Strafraum gelingt, dann sagen alle, wow, cool, schöne Szene, aber es gelingt halt viel häufiger nicht und die einfachen Bälle hinten mal rauszuspielen, anstatt da gleich wieder ein Schleifchen um den Ball zu binden, ist schwierig. Ich glaube, da macht er gerade eine schwierige Phase durch, selber auch, aber es hilft ja nichts, ne? Der BVB braucht ihn und jetzt gerade am Samstag auch wieder, wenn Mats Hummels ausfällt wegen seiner 5. gelben Karte, dann muss er wieder ran und kann nicht geschont werden. Von daher, weiterspielen ist beim nächsten Mal besser machen. Woran liegt es, natürlich klar, es sind Menschen, sie machen Fehler, sie dürfen ihnen nicht passieren. Ich frage mich natürlich auch jedes Mal, wie es sein kann, dass Jungs, die seit 15 oder 20 Jahren Fußball spielen und jeden Tag nichts anderes machen, es nicht schaffen, eine Ecke so hoch in den Strafraum zu spielen, dass sie nicht am ersten Pfosten schon irgendwie auskullert. Passiert aber, weil natürlich Tempo drin ist im Spiel, weil Hektik drin ist im Spiel, weil es Menschen sind, die Fehler machen und technische Unzulänglichkeiten dann manchmal so zum Vorschein kommen. Bei Julian Brandt ist es dann vor allem, glaube ich, eine Kopf- und Konzentrationsfrage. Manuel Akanji passiert sowas ja auch manchmal, wo man sich denkt, was ist denn da los? Es ist natürlich eine Hochbelastung, es sind hochintensive Phasen manchmal im Spiel. Das ist keine Entschuldigung dafür, vielleicht ein Ansatz von der Erklärung, aber ich bin natürlich voll bei unserem Hörer. Das darf natürlich nicht passieren.
Da hat er recht, aber es wird auch weiterhin passieren. Da können wir den Tipp können wir ihm geben. Jones sagt, findet ihr auch, dass Fehler in der Verteidigung immer unverhältnismäßig schärfer kritisiert werden als Fehler von Stürmern? Ne, wird auch wieder Haalands Elfmeter und die vergebenen Großchancen gegen Union angeführt. Ist, glaube ich, auch so, liegt in der Natur des Fußballs, oder? Ist ja beim Torwart genauso. Das schreibt er auch noch im letzten Satz, dass Marvin Hitz nach zuletzt einigen unglücklichen Aktionen ja auch diesen Freistoß von Kruse sehr gut rausgeholt hätte und damit dann vielleicht auch den Sieg zumindest zum Teil auch gesichert hat.
Ja, Stürmer glänzen schneller, ne? Und Tore entscheiden das Spiel und eben Fehler, die dann zu Toren für die Gegner führen. Es ist manchmal tatsächlich so, dass das ein Stürmer für eine gute Note oder für eine gute Beurteilung weniger Situationen und Akzente braucht und ein Verteidiger mit wenig oder kaum Fehlern, aber vielleicht einem entscheidenden Patzer natürlich schneller negativ auffällt. Das ist die Rollenverteilung im Spiel. Also die ist nun mal so, die wird sich auch nicht mehr ändern. Wir haben uns gestern, oder ich habe mir intensiv Gedanken gemacht bei den Beispielen, jetzt konkret Emre Can und Erling Haaland. Can macht 2-3 Böcke, ist irgendwie nach einer Stunde auch nicht mehr zu rechtfertigen, dass er noch auf dem Platz steht und muss dann ausgewechselt werden. Da stand es aber 1-0, es ist nichts passiert in dem Sinne, dass jetzt irgendwie ein Gegentor gefallen wäre oder der BVB großen Schaden durch sein schlechtes Spiel genommen hätte. Ist keine 5, glaube ich. Bin ich auch weiterhin dabei. Erling Haaland macht ein richtig gutes Spiel als Zielspieler. Viele hohe Bälle, die er festmacht, die er verarbeitet, Mitspieler mitnimmt, kombiniert, sich durchsetzt und wühlt, auch in harten Zweikämpfen, der 7-mal zum Abschluss kommt, dann hat er wohl so viel nicht falsch gemacht als Stürmer. Dann hat er richtige Laufwege gehabt, dann hat er sich durchgesetzt, dann hat er das Ziel gesehen. Wenn allerdings von diesen 7 Schüssen, davon einige aus wirklich bester Position, keiner reingeht, dann ist ein Stürmer halt auch dafür da, dass er das Tor trifft. Und dann kann ich auch nicht sagen, es war eigentlich eine gute Leistung, er hat nur nicht das Tor gemacht, sondern er muss auch das Tor machen. Und dementsprechend war es dann keine gute Leistung mehr. Von daher auch so maximal noch im ausreichenden Bereich, weil er vergebene Großchancen eben auch reinhauen in der Bewertung. Aber grundsätzlich das Dilemma, da würde ich ihm zustimmen, ist tatsächlich häufig so, dass es als beispielsweise als Sechser, als Mittelfeldspieler, der seinen Job macht, den Laden dicht hält, den Ball schnell verteilt und ansonsten nicht auffällig ist, schwieriger ist, für ein ordentliches oder sehr ordentliches Spiel eine gute Note zu bekommen, als für einen Stürmer, der vielleicht 2 gute Szenen hat, ein Tor und einen Assist und dann auf jeden Fall schon bei einer 2 ist.
Ja, und als Paradebeispiel fällt mir da jetzt gerade spontan ein, die Benotung damals im Champions League-Rückspiel gegen Real, wo sie 4-1 verloren hatten in Madrid und dann haben sie ja schnell 2-0 geführt im Rückspiel, 2-mal Reus und dann hat ja Henrik Mkhitaryan eigentlich ein überragendes Spiel gemacht, hat nur 2 oder 3 Riesenchancen, wo er das leere Tor nicht getroffen hat und hat dann von uns eine 5 bekommen und das führte zu zu einem halben Shitstorm am nächsten Tag, auch mit BVB und Presseabteilung, also richtig Feuer drin. Das ist natürlich dann auch für uns immer eine Schwierigkeit bei der Notenverteilung, gerade wenn es dann Spätspiele sind, wo wirklich die Einzelkritik dann auch mit dem Schluss für fertig sein soll. Du bist da eher in der Verlosung als ich, weil ich das nicht so oft mache.
Ja, wir haben ja schon mehrfach darüber auch gesprochen, das erklärt, wie das zustande kommt. Ne? Das ist natürlich auch ein subjektiver Eindruck, der allerdings natürlich auch, mag ich jetzt mal für die Kollegen und im Zweifel auch für mich behaupten, der natürlich auch fundiert ist, weil wir viele Spiele sehen und viele Spiele gesehen haben und auch vergleichen können und uns mit der Materie auch sonst gut beschäftigen.
Und man muss sagen, wenn ich da kurz eingrätschen darf, es ist natürlich auch immer eine andere Sicht im Stadion und vom Fernseher. Das sieht man ja selbst bei uns, weil wenn ich hier ein Spiel am Fernseher gucke und bearbeite dann hinterher die Noten von euch und denke mir, wo hat er den denn jetzt so gut gesehen? Oder warum hat er den so schlecht gesehen? Also das ist dann auch nochmal eine andere Geschichte, ne? Vom Stadion aus.
Ja, kriege ich extrem mit, seit die Geisterspiele da sind, weil die Sky-Kommentatoren nochmal eine deutliche größere Meinung und Meinungsmonopol haben quasi. Ne? Wenn da mir nachher irgendwelche Rückfragen auftauchen, dann war mir schon klar, okay, irgendwie der Kai oder der Martin oder sonst wer es war, hat da das Spiel anders gesehen oder hat den Spieler deutlich anders bewertet als ich und alle, die halt nicht vor Ort sind, sondern dem Kommentator glauben müssen, der dann das für sie überträgt und einordnet, hat das anders gesehen. Das ist nun mal so. Ich versuche aber auch immer während des Spiels und in der Regel gelingt es auch, mir immer die Daten nochmal vor Augen zu führen. Wie ist die Laufleistung? Wie ist die Zweikampfquote? Wie ist die Passquote? Waren das eben nur diese zwei Risikopässe, die da nicht angekommen sind oder ist sonst alles in Ordnung? Oder ist eine Zweikampfquote von über 50% oder weit über 50% für einen Offensivspieler wie Marco Reus am Mittwochabend richtig stark? Hat er auch noch die meisten Kilometer gemacht, vier Torschüsse aufgelegt, zweimal selber abgeschlossen, das wichtige 1-0 gemacht, tolle Pässe gespielt, dazu noch hinten richtig gut mitgearbeitet und da verfestigt sich so ein Bild und dann gibt es ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Nuancen, wie man die Noten setzt. Und das war dann für mich und für alle, die vor Ort waren, das gesehen haben und Ahnung von Fußball haben, eine richtig starke Leistung.
Ja, aber auch das wird immer ein Diskussionsthema sein. Die Noten sind schon seit Jahr und Tag ein heißes Thema, auch wenn wenn man die Spieler mal fragt oder was, die interessieren sich dafür nicht, die gucken sich das auch nie an, aber es gab auch schon Spieler, die sich dann mal bei uns gemeldet haben. Ist zwar schon ein bisschen was her, aber die Zeiten gab es auch. Von daher.
Definitiv.
Geht's immer weiter. Zwei Fragen haben wir noch. Etwas provokant gefragt von Timo K. Warum bekommt man bei einer Schwalbe gute Noten bei den Ruhrnachrichten? Hintergrund, Marco Reus hat bei uns eine 2-0 bekommen. Und über den Elfmeter gegen Union, über das Zustandekommen, kann man sicherlich diskutieren.
Ja, genau. Ich habe ja gerade Marco in großen Sätzen geschmückt und gelobt für die Leistung. Das ist auch nicht ohne Grund. Der hat die 2 natürlich nicht bekommen, weil er einen Elfmeter mehr gewollt hat, als dass er gefoult wurde, sondern weil er insgesamt eine gute Leistung abgeliefert hat. Die Elfmeterszene, wenn der Schiri nicht pfeift, dann läuft es weiter, da beschwert er sich einmal kurz und es geht voran. Ich glaube, dass er da oder der BVB da froh sein kann, mal von einer fragwürdigen Entscheidung profitiert zu haben. Gegen Manchester City war es zweimal anders. Diesmal war es einmal zugunsten des BVB. Es wird sich immer ausgleichen, früher oder später. Außer bei den Bayern, die kriegen immer den Vorteil. So. Das muss man natürlich zur Wahrheit noch irgendwie da mit reinbringen. Hat der BVB mal Glück gehabt und vielleicht ist es beim nächsten Spiel schon wieder anders. Wer weiß, wie es kommt.
Ja, da kann man ja wieder dann darüber diskutieren, ob es jetzt eine klare Fehlentscheidung war oder nicht. Ich glaube, allgemein kann man festhalten, dass es diese Szenen mit so seitlich vom Tor weg und der Torwart kommt raus, Ball ein bisschen zu weit vorgelegt, die gibt es ja ganz oft. Und dann fällt der Offensivspieler dann auch meistens und ich würde sagen, dass es in 9 von 10 Fällen dann auch den Elfmeter gibt. Also von daher ist zumindest da eine Linie zu erkennen, um den Schiedsrichter jetzt vielleicht mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Wir könnten das Thema Videobeweis jetzt natürlich auch nochmal auffrischen. Da gab es ja in den letzten Wochen auch zahlreiche Situationen, wo man sich auch manchmal auch wirklich nur an den Kopf fassen muss. Was wurde da jetzt entschieden oder warum hat er da jetzt nicht eingegriffen? Aber ich denke, das würde jetzt zu weit führen. Wir sind auch schon bei einer guten Dreiviertelstunde. Von daher die letzte Hörerfrage gehört dem Tobi. Ich hoffe, das ist nicht unser Tobi. Glaube ich zumindest nicht. Moda Hut hat sich als starker Faktor im Mittelfeld etabliert. Ist Stand jetzt absehbar, was mit ihm im Sommer passieren wird? Er geht in sein letztes Vertragsjahr muss man eine Entscheidung treffen.
Ja, aber also aufgrund der Rückserie und des massiven Formanstiegs und der deutlich gestiegenen Bedeutung für die Mannschaft, seit Edin Terzic das Kommando übernommen hat, sehe ich da, glaube ich, große Chancen, dass Moda Hut in Dortmund bleibt. Und wenn ich mir ihn so als Spielertypen angucke, dann glaube ich auch, dass er jemand ist, der unter Marco Rose und dessen Art von Fußball und dessen Anforderungen an zentrale Mittelfeldspieler da auch wohl gut reinpassen könnte. Doch, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
Das heißt aber dann im Sommer jetzt Vertragsverlängerung, zu welchen Konditionen auch immer. Also der Hut hat ja auch einen sehr gut dotierten Vertrag. Ist natürlich dann die Frage, ob er den nochmal bekommen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Also da müsste er wahrscheinlich eher ein bisschen Abstriche in Kauf nehmen.
Das gilt ja für alle Spieler, die jetzt irgendwie sich verändern wollen würden oder verändern sollten. Ne? Das ist ja das große Dilemma, dass keiner jetzt irgendwie irgendwo einschlagen wird, wo er schlechter verdient, wo weniger zu holen ist und der auch sowohl bei Ablösen als auch bei Gehältern gerade keiner da irgendwelche Risiken eingehen will und alle sich eher verschlechtern müssten. Ne? Ich bin, wie gesagt, eigentlich eher zuversichtlich, dass er in Dortmund bleibt. Und wenn ich das Beispiel Union Berlin vom Mittwochabend nochmal ranziehen darf, da kam eine halbe Stunde vor Schluss und ab da wurde das Dortmunder Spiel deutlich strukturierter, temporeicher nach vorne. Und er hatte auch im Gegenpressing deutlich bessere Aktionen als vorher Emre Can auf der Position. Da hat er mir richtig gut gefallen. Also da hat er eine halbe Stunde deutlich mehr richtig gemacht als vorher Can in 60. Von daher glaube ich auch, dass wir ihn gegen Wolfsburg wiedersehen werden. Und dass er viel kann, wussten wir immer, auch wenn wir oft an ihm verzweifelt sind. Schön, wenn er jetzt mal zwischendurch für Verzücken sorgen kann.
Ja, aber hin und wieder kommt dann doch nochmal der alte Mo nochmal durch. Aber ich glaube, es ist auch unbestritten, dass wenn Moda Hut sein Potenzial einigermaßen abruft, er zumindest was das technische Können angeht, einer der besten, wenn nicht der beste Spieler in dem Kader ist. Und von daher würde er in einer normalen bis guten Form der Mannschaft oder wird er dann auch definitiv helfen. Warten wir ab.
Ja, es ist ein relativ einfacher Kniff ja gewesen. Ne? Wir hatten dutzende Szenen von Moda Hut, wo du denkst, erste Aktion Weltklasse, zweite Aktion Weltklasse und dann wird er den Ball nicht los und verliert ihn und das ist alles für die Katz. Und der einfache Schlüssel war zu sagen, Mo, du darfst nicht 12 Sekunden am Ball bleiben, das kannst du dir in der Bundesliga und erst recht international nicht mehr erlauben. Du kannst deine Aktion haben, aber du musst den Ball nach 8 Sekunden loswerden und du darfst nicht noch auf den dritten Gegenspieler gehen, sondern du musst ihn spätestens nach dem zweiten aber auch schnell mal wegpassen. Und seit er das beherzigt und den Ball schneller los wird, einfacher spielt und trotzdem noch seine besonderen Momente einbringt, läuft es auch bei ihm. Also die Stoppuhr quasi läuft bei Moda Hut im Kopf immer mit und er hat verstanden, okay, ich darf den Ball nicht zu lange halten, sonst wird es schwierig, weil alle auf mich draufstürzen. Jetzt muss ich mir schnell was überlegen, Ball weg. Alles, was er vorher intuitiv macht, ist gut und dann kommt bei ihm irgendwann da der Wecker und sagt, spielen, abspielen, Mo, und dann wird's gut.
Er ist auf einem guten Weg, das können wir, glaube ich, sagen. Jürgen, dann haben wir doch unsere Premiere, glaube ich, ganz gut über die Bühne gebracht. Bist du mit mir zufrieden gewesen?
Also ich für deinen Teil kann das bestätigen, na klar. Also, ist ja.
Ne? Ich bin beruhigt.
Ich glaube schon. Aber du musst natürlich auch bei den Hörerfragen noch wieder darauf hinarbeiten, dass wir auch gelobt werden, bevor du die Fragen stellst, damit die Fragen dann auch herausstechen.
Ja, gut, wenn du...
Sonst müssen wir uns immer selber loben.
Wenn du das brauchst, merke ich mir das fürs nächste Mal. An dieser Stelle natürlich auch nochmal beste Genesungswünsche so an Sascha Staat. Wie ihr alle mitbekommen habt, hat er sich ja leider mit Corona infiziert vor 2 Wochen, war dann zwischendurch auch im Krankenhaus, ist jetzt aber wieder zu Hause und langsam auf dem Weg der Besserung. Ein genaues Datum, wann er die Moderation hier übernimmt, können wir, glaube ich, noch nicht sagen. Kann noch 2, 3, 4 Wochen dauern. Wie gesagt, an dieser Stelle alles Gute, gute Besserung. Ich glaube, das ist das Wichtigste in so einer Situation. Dann steigt er früher oder später hier wieder ein. Da muss ich meinen Moderatorenplatz hier leider wieder abgeben. Aber mache ich dann gerne, kein Problem. Jürgen, dir vielen Dank.
Gerne, Florian. Ich freue mich auf das Endspiel in Wolfsburg und dann auf das Halbendspiel gegen Kiel und dann auf das Endspiel gegen Mainz und dann gegen Leipzig und dann gegen Mainz und dann gegen wen auch immer im Pokalfinale. Es wird spannend, also das Saisonfinale hat es ja mal wirklich in sich. Dafür, dass der BVB jetzt jahrelang in keinem Finale stand, kommen jetzt 6 Endspiele hintereinander. Ist doch cool.
Ja, die Wochen der Wahrheit, mal wieder, schon wieder, erneut.
Oh, jetzt sollen wir aufhören.
Wegweisende Spiele, der heiße Herbst geht jetzt nicht im April. Das geht leider nicht.
Nein.
Ja.
Aber richtungsweisend.
Richtungsweisend auf jeden Fall. Ich denke, bevor es jetzt komplett ausartet, verabschieden wir uns. Schöne Grüße an euch da draußen.
Jawohl.
Passt auf euch auf. Wir tun's auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.